ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Uwe, ich hab meine Bibel-App gelöscht.
Deine Bibel-App?
Ja, diese YouVersion-App.
Okay, hast du was Besseres gefunden?
Nee, aber sie hat mich so richtig, richtig abgefuckt. Und dann habe ich sie einfach gelöscht. Aus Wut. Aus dem Affekt raus.
Ja, die Bibel-App?
Ja, das war am Sonntag. Ich saß im Gottesdienst und ich habe einen Vers nachschlagen wollen. Ja. So, und dann zeigt die mir so ein dummes Spruchbild an. Und okay. Das hatte ich schon öfter, dass dann irgend so ein Spruchbild angezeigt wird, so nach dem Motto, hier, der Vers des Tages, den wir für dich selektiert haben. Ah. Hier als Spruchbild, magst du den irgendwie teilen oder dir speichern? Und ich denke mir, nein, will ich nicht. Und ich versuche einfach nur dieses Pop-up wegzukriegen. Und ich wische es runter, aber es geht nicht weg.
Okay.
Mal irgendwie, wahrscheinlich irgendein Bug. Wahrscheinlich brauche ich einfach ein Update oder keine Ahnung, Handy neu starten. Aber dann mal so, nö. Das war jetzt oft genug, ich habe einfach keinen Bock auf diese Spruchbilder. Ich mag einfach keine, ist einfach mein Geschmack, ich mag einfach keine Spruchbilder.
Ja, genau.
Und dann habe ich die Bibel-App gelöscht. Und ich dachte mir, okay, was habe ich zu verlieren? Weil ich meine, wenn ich wirklich in der Bibel, sage ich mal, recherchiere, dann gucke ich meistens in die CSV-Bibel.
Ja, genau.
Und die, sage ich mal, habe ich anders auf meinem Handy verlinkt. Also ich nutze die Bibel-App eigentlich gar nicht mehr so viel, außer wenn ich mal wirklich einen Text in einer bestimmten Übersetzung lesen möchte. Ja. Das hätte ich da auch gerne gemacht. Also ich wollte eigentlich einen Bibelvers recherchieren, um zu schauen, okay, wie steht der in den anderen Übersetzungen drin, um einfach zu schauen, okay, hä? Weil der wurde in der Predigt erwähnt letztens, ja. Du warst dabei, wir haben kurz drüber gesprochen, so. Aha. Diese Art wird nur durch Gebet ausgetrieben, so ungefähr. Ja, Matthäus 9,29, glaube ich, war das. Mhm. Und ich hatte eine Erinnerung, Moment, da steht doch auch Fasten drin. Zumindest in meiner Übersetzung. Und dann wollte ich das recherchieren und dann bin ich einfach, da war so, nö, das ist kein Bock. Kein Bock, dieses scheiß Pop-up. Also, nö. Aber so eine Bibel sollte keine Pop-ups haben.
Ja.
Nee, aber jetzt habe ich von dem Vers schon erzählt. Ich habe dann weiter recherchiert und ich bin auf eine AI gestoßen. Mhm. Nicodemus.ai. Beim Bibelserver haben die, sage ich mal, irgendwie so eine AI, der du theologische Fragen stellen kannst oder Bibelfragen und so weiter.
Cool.
Und die fand ich in dem Moment ganz nützlich. Da habe ich dann die gefragt, so hey, warum, also mehr oder weniger prompt reingestellt, warum ist in manchen Übersetzungen das Fasten drin und manchmal nicht? Ja. Hat sie mir erklärt, so ja, das ist in den älteren, zuverlässigeren, in dem Fall zuverlässigeren Handschriften, war das Fasten nicht drin. Das kommt erst in den späteren Handschriften, taucht das auf. Modernere Bibelübersetzungen verzichten auf das und Fasten oder schreiben es in Klammern oder so, weil es einfach in den früheren Handschriften, in den älteren Handschriften nicht drin ist. Also gut, Handschriften, heißt nicht, je älter, desto besser. Es
gibt ganz
unterschiedliche Kriterien, gehen wir jetzt nicht in die Tiefe rein, aber die Textquellen, so die der Urtext in Anführungszeichen, der hatte das gar nicht so drin. Das ist ganz vereinfacht gesagt.
Das ist nachträglich reingeschmuggelt sozusagen.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich komplexer. Ja,
ja, mit Sicherheit.
Aber ich dachte mir dann, ich fordere mal die AI ein bisschen raus und stellte mal in Richtung ethische Fragen und war dann sehr schnell sehr frustriert.
Das, ja, glaub.
Also diese Nicodemus AI vom Bibelserver hat einen ziemlichen theologischen Einschlag in Richtung traditionelle Bibelauslegung und evangelikale Bibelauslegung. Ich habe nämlich dann den gleichen Prompt, ich habe sie mal dann irgendwie nach ein paar Fragen und so, okay, jetzt reicht's mir. Ich stelle jetzt einfach mal die krassen Fragen, so beziehungsweise gebe ihm eine krasse Aufgabe. So nach dem Motto, hey, argumentiere so. Mhm. Argumentiere so, dass XY. Und das hat er mir sehr, sehr dünn gemacht.
Ja.
So nach dem Motto, sie die schwächsten Argumente überhaupt rausgenommen. Und dann habe ich den gleichen Prompt genommen, bin zu ChatGPT rübergegangen, habe denselben Prompt reingegeben und der hat geliefert. Der hat, also mein Fazit ist, ChatGPT ist ein besserer Theologe als Nicodemus.
Ah, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Meine beiden Lieblingsbibel-Apps sind übrigens CSV, Elberfelder CSV.
Finde ich cool. Ich mag Elberfelder nicht, aber zum Recherchieren ist es super geil.
Also ja, 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 das meine ich.
Die
Strong-Nummer kannst du toll machen. Und meine andere Lieblingsbibel-App ist die Volksbibel.
Ja, also damit hast du ja eigentlich alles abgedeckt.
Ja, genau.
Du hast das urtextnahe, wirklich, wirklich anspruchsvolle, aber auch, sage ich mal, also unverständliche, aber korrekte. Und du hast es möglichst, ja gut, eigentlich. Die Volksbibel ist auch gar nicht mal so eine schlechte Übersetzung. Also die übersetzt vielleicht sogar noch den kulturellen Kontext ein bisschen.
Ja, genau.
Das ist eigentlich ganz geil.
Darum mag ich sie so.
haben ja verschrien, aber es gibt ja alles, was erlaubt ist, was einen weiterbringt irgendwie und irgendwie gut tut, auch im Glauben. Würde ich mal, sage ich mal flapsig raus.
Ja. Ja, heute bist du dran. Heute erzählst du deine Geschichte. Ja, wollte ich erstmal fragen, so ein bisschen, damit die Leute dich mal kennenlernen, wo du gerade bei Bibel-App warst. Was ist denn deine meistgenutzte Smartphone-App?
Ich glaube, das ist halt so ein richtig dummes Handy-Game. Ja, aber das ist nicht repräsentativ. Ich mache jetzt auch gar keine Werbung für ein Handy-App, was richtig süchtig macht. Ich glaube, nee, tatsächlich meine, also ich nutze jeden Tag meine Notizen-App. Ich bin Songwriter, Musiker, jetzt auch Podcaster, zumindest tue ich so, Geschichtenerzähler, Sozialpädagoge. Also ich mache mir eigentlich ständig, also ich nutze auch meine Notizen-App für alles Mögliche. Also ich scanne damit Dokumente, die ich dann teile, ich mache daraus PDFs, ich sammle darin meine Ideen, ich schreibe darin meine Lieder, ich schreibe darin meine Geschichten. Und früher habe ich mal noch ganze Weile Träume aufgeschrieben, wenn ich irgendwie nachts irgendwie Träume hatte, die ich irgendwie faszinierend fand. Nee, tatsächlich, ich habe meine Notizen-App immer offen. Also eigentlich fast immer offen. Also auch am Laptop habe ich alles schön synchronisiert miteinander. Ohne die würde ich, glaube ich, das ist mein externes Gehirn.
Und eine Notiz habe ich gerade vor mir, nämlich den Interview-Leitfaden, den wir so ein bisschen zusammen gebastelt haben bei einem schönen Kaffee. Habe ja schon in der ersten Folge gesagt, du bist ein bisschen verantwortlich für die Struktur hier in dem Podcast und machst das, wie gesagt, sehr locker und sehr entspannt. Und das ist eine Riesenhilfe und eine Riesenfreude. Ja. Muss ich wirklich sagen, nochmal eine Frage, was ist denn ein Satz aus dem christlichen Kontext, den du nicht mehr hören kannst?
Oh ja, da habe ich, also fallen mir viele ein. Ich habe gerade geschaut, welcher ploppt als erstes auf. Ich logge ein, ich möchte dich ermutigen.
Ja.
Spürst du ihn?
Ja, ich spüre ihn. Oh.
Ja. Ich möchte dich ermutigen ist so ein Satz, den ich früher auch sehr viel benutzt habe, glaube ich, so, gerade wenn man sich mit Thema Prophetie zum Beispiel auch auseinandersetzt und beschäftigt und praktiziert. Aber in der Praxis ist halt ganz oft, ist es eigentlich Kritik.
Ja.
Ich will dich kritisieren. Ich will dich kritisieren, aber ich mache das natürlich in Liebe. So, also es ist irgendwie oft so, das Bauchgefühl kommt da gerade in mir hoch, so dieses, ich möchte dich ermutigen, ist eigentlich vielleicht auch sogar ein, ich finde etwas gar nicht gut, was du machst. Mhm. Sehe darin auch eine ganz, ganz schwierige Lehre oder gar Sünde und möchte, dass du das nicht mehr machst, dass du da Buße tust.
Genau.
Und ehrlich wirst. Und vor dir und vor Gott mit dir das ausmachst und da auf den richtigen Weg zurückkommst. Also es ist tatsächlich nicht nur Kritik, sondern auch ein, ich weiß es auch besser, so eine ganz überhebliche Kritik. Ja. Ich bin ein totaler Freund von Kritik, so wenn sie konstruktiv ist, wenn man sagt, hey, komm, da, finde ich schwierig, aber wenn man, aber dieses, ich möchte dich ermutigen, klingt oft so fromm, in so, ich glaube, Gott möchte dir sagen, das.
Und dabei ist es die Richtung, die ich gern für dich hätte, ne?
Ja.
Etwas manipulativ, aber ich sitze nicht auch.
Kann sein. Also es sind vielleicht auch beste Intentionen manchmal, beste Absichten, unterstelle ich so. Mhm. Aber wenn unsere Hörenden da draußen diesen Satz vielleicht öfter benutzen, dann überlegt euch mal, was ihr damit wirklich sagen wollt und sagt es doch vielleicht auch einfach. Also spricht da nichts dagegen, wenn man sich, sage ich mal, auch gut kennt und eine Freundschaft vielleicht sogar hat, dass man sagt, ey du, ich finde, da hast du daneben gelangt. Oder wie auch immer.
Ja, das hast du früher auch selber gemacht. Zu früher kommen wir ja gleich. Was ist denn heute? Wie sieht so eine ganz normale Woche bei dir aus? Sag mal so drei Dinge in deiner alltäglichen Woche. Was ist da wichtig?
Drei Dinge. Ich bin Sozialpädagoge, arbeite in einer Grundschule, wo Kinder zu mir kommen können, wenn sie Sorgen haben. Bin da bei einem ganz tollen Arbeitgeber. Das ist ein total toller Job, der auch irgendwo wichtig ist. Genau, im Alltag von Kindern, von Grundschulkindern oder Familien, mache den Job sehr gerne, bin aber gleichzeitig in Teilzeit, so, also ich habe jetzt keine Vollzeitstelle, weil nebenbei mache ich eben sehr gerne kreative Projekte, Kunstprojekte, so, das ist der zweite Punkt, ich bin Musiker, würde man sagen, da beschäftige ich mich sehr gerne mit, schreibe Lieder, versuche mich auch in Richtung kirchenkabarettistische Lieder zu entwickeln. Dazu später mehr.
Bleibt dran.
Ja, ich bringe heute was. Ich bringe heute was sehr Lustiges für euch, um meine Geschichte zu verarbeiten. Genau, mach aber Comedy-Musik. Kann man auch auf Spotify anhören, so wenn man da Micha Kolb sucht. Ich empfehle die Esel-EP oder das Lied Koala Bär. Ich spiele Wohnzimmerkonzerte. Jetzt die große Bühne über was ist noch nicht, aber ich bin zufrieden, wenn ich vor fünf Hanseln da Stimmung machen kann. Also man kann mich auch buchen über meine Website oder.
Genau. Das ist so. Macht auch einen Riesenspaß.
Genau. Das ist das
zwei. Meist sehr persönlich. Ja.
Ja, ich spiele gerne. Ich spiele gerne, mache dann auch Moderation dazu und da interagiere gerne mit dem Publikum. Also das ist etwas, was mir eine riesen Freude macht. Und wenn jemand von euch da draußen, der das gerade anhört, ein Wohnzimmer hat, biete mich auch gerne an für Wohnzimmerkonzerte. Genau, und haben einen schönen Abend. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit bietet sich das immer super an, einfach mal das Wohnzimmer voll zu machen mit allen möglichen Freunden und Bekannten. Da mal für einen Hut. Ja, ich verlange ja keine große Gage. Bisher.
Ja.
Also bucht mich und zahlt mir den Hut, lasst den Hut rumgehen, solange ich noch keine große Gage verlangen kann oder verlange. Genau. Irgendwann werde ich teuer. Genau, zweiter Punkt. Der dritte Punkt, was ist eine ganz normale Woche bei mir? Da fällt mir eine Kneipe ein zum toten Kaktus. Also meine Frau und ich, wir haben eine Kneipe geöffnet. Sie ist in unserem Wohnzimmer und immer einmal in der Woche abends geöffnet, um nicht zu sagen Hauskreis. Ja, also wir haben quasi eine Kneipe bei uns, wo wir unser Wohnzimmer öffnen für unsere Freunde oder noch Leute aus der Gemeinde, irgendwie aus einer Gruppe, wo wir so ein Hauskreisformat, nicht Hauskreis, ist eigentlich kein Hauskreis, so es ist eigentlich eine Kneipe, weil du musst, bei einem Hauskreis muss man sich oft irgendwie so committen, dann braucht es Commitment, bei unserer Kneipe zum toten Kaktus. Das ist auch eine Anspielung auf ein Lied von mir und mein armer grüner Kaktus. Genau, da haben wir zwei Veranstaltungen im Wechsel, also wir haben eine Woche haben wir Glaubensstammtisch. Und in der anderen Woche haben wir Kneipenabend, wo wir halt auch über mal andere Dinge diskutieren oder einfach Cocktailabend machen oder Filmabend, Spieleabend, whatever. Das ist gerade ein Gemeindeprojekt quasi, was ich ausprobiere oder war gar nicht mal Gemeindeprojekt, aber unser privates Projekt von meiner Frau und mir. Das ist der vierte Punkt. Ich habe vor kurzem erst geheiratet.
Genau.
Ich lebe mit meiner Frau zusammen in München.
Ja.
Genau. Aber das waren jetzt mal die wichtigsten drei Punkte meiner alltäglichen Woche, wie es jetzt gerade ist. Ja.
Genau. Das ist auch, beim toten Kaktus bin ich ja auch dabei. Da steht wirklich ein toter Kaktus auf der Fensterbank. Das ist
ja der Beste. Naja, es gibt hier drei. Also wir sitzen gerade bei uns im Wohnzimmer.
Ja.
Wir haben mehrere Kakteen hier. Wir haben 1, 2, 3 Kakteen, 4 Kakteen. Einem davon geht sicher gut. Zweien davon geht's, die sind tot. Und einer, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Da wachsen so komische. Der entwickelt sich seltsam. Das ist
ja genau.
Ja, dem geht's nicht mehr, glaube ich, ganz. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Einem geht's gut.
Sehr schön. Das klingt ja alles nach einem sehr schönen Leben. Erstmal so. So erlebe ich dich ja auch. Gab's denn mal eine Zeit, wo das anders war? Und wie lange ist das?
Ich war schon mal nicht verheiratet. Das ist ein paar Monate her.
Ja, okay.
Ich war auch schon mal in anderen Hauskreisen früher. Mhm. Ich habe auch mal noch nicht als Sozialpädagoge gearbeitet, sondern zum Beispiel studiert. Ich habe früher recht viel auch ehrenamtlich Jugendarbeit gemacht. Jetzt spule ich immer weiter zurück gerade, merke ich gerade. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, eher so pfingstlich charismatisch. Habe früher, war in verschiedenen Gemeinden, also ein bisschen pfingstlich charismatische Ecke, dann auch FEG-Ecke. Habe auch da, sage ich mal, in verschiedenen Gemeinden, ich habe Spaltungen erlebt, wo da mal ein Pastor gegangen wurde. Habe dadurch eigentlich den Glauben so als Persönliches entdeckt. So dieses, hey, ich möchte selber Beziehungen mit Jesus haben. Hab dann auch sehr viel Bibel gelesen. Mein Glaube war früher ein anderer.
Ja, wie sah denn damals eine ganz normale Woche aus? Auch mal so drei Punkte, die auch ein bisschen umschreiben, wie dein Glaube damals war. Denn heute ist es ja sehr entspannt. Klingt ja so, es läuft so, also läuft so mit, ist vielleicht ein bisschen.
Boah, es ist zurzeit, es ist manchmal echt anstrengend. Wir haben dieses Jahr geheiratet, eine Hochzeit organisieren ist erstmal, wir haben sehr groß gefeiert. Und dann in der Arbeit, ich habe auch zwischendrin Kinderschutzfälle und es ist anstrengend, man kommt nicht pünktlich raus, macht Überstunden, immer noch in Teilzeit, sage ich mal, aber andere Dinge kommen dann zu kurz. Aber ansonsten bin ich Zeit, was meinen Alltag betrifft, bin ich echt in einer richtig, richtig tollen Routine und fühle mich sehr, sehr wohl. Und dazu hat, glaube ich, auch viel die Theologie mit beizutragen. Die Art und Weise, wie ich jetzt heute glaube. Ich überlege jetzt vor ein paar Jahren, wenn ich mal so kurz vor der Pandemie mal einen Time-Marker setze, da war ich Student, ich war in einer Gemeinde, in einer Freikirche, recht modernen Freikirche, die zumindest einen modernen Anstrich hatte und war dort auch irgendwie in einer Männergruppe, Kleingruppe, die sich wöchentlich getroffen hat. Ich habe jeden Tag Bibel gelesen. Ich habe angefangen zu studieren, soziale Arbeit. Und ja, was war denn ganz normal damals? Ich habe damals voll die Berufung verspürt, einen Gebetskreis bei mir in der Uni zu starten und zu machen und zu initiieren und so weiter. Und da, irgendwie für Kommilitonen zu beten und dass die Jesus kennenlernen und einfach an der Uni in meinem Umfeld vom Glauben zu erzählen. Genau, war auch in verschiedenen Veranstaltungen unterwegs, habe Lobpreis gemacht, war als Lobpreiser irgendwie in Gottesdiensten weniger, aber vielleicht auf anderen Veranstaltungen ganz viel auf in Richtung, ich wünsche mir Erweckung.
Ja, ja. Klingt doch eigentlich auch schön. Schien doch auch eine ausgefüllte Zeit zu sein. Was ist denn der Unterschied zwischen deiner jetzigen und deiner damaligen Spiritualität?
Ich habe das Gefühl, ich bin heute mehr im Jetzt. Mhm. So in dem, hey, wo stehe ich denn jetzt gerade? Was tut mir jetzt gerade gut? Damals habe ich sehr viel auch in der... Das ist beides. Bin jetzt auch sehr auf... Ich gucke in die Zukunft und gucke mir und frage mich, wie wollen wir das alles hier weitermachen? Weil man gerade so... Heute frage ich mich, wie können wir den Rechtsruck bekämpfen und Rechtsextremismus bekämpfen und gegen den Fundamentalismus angehen? Früher hätte ich eher gegen die Linksliberalen und gegen den Zeitgeist gekämpft. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ich habe damals im ersten Semester hatte ich den göttlichen Eindruck, dass bei uns in der Uni oder in meiner Hochschule, wo ich studiert habe, da ganz viel der Geist des Humanismus und des Feminismus ist, der halt erstmal da ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich den be- oder verurteilt habe, aber war schon so dieses, der böse Zeitgeist. Also ich glaube, so der Gegner hat sich ein bisschen geändert. Also früher war das so dieses, auch ein bisschen Hauch von Fundamentalismus, die Bibel wörtlich nehmen und wir brauchen ja Erweckung, so, und das, die Leute brauchen den Heiligen Geist, die Leute brauchen unbedingt Jesus. Heute denke ich mir, wir brauchen Demokratie, wir brauchen ein Miteinander, wir brauchen Austausch, wir brauchen Wertschätzung, wir brauchen faire Regeln und wir brauchen keine Menschen, die sich nicht an die Gesprächsregeln halten. Wir können niemanden gebrauchen, der meint, der hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen oder der, sag ich mal, den politischen Diskurs, den demokratischen Diskurs der Meinungsfreiheit ausnutzt, um seine vielleicht sogar gar fundamentalistische oder faschistischen Ideologien an den Tisch zu bringen. Ich glaube, das ist die größte Veränderung, wenn ich jetzt wirklich mich in damals zurückversetze und Tag heute einen Stich mache, weil wenn diese Folge später nochmal angehört wird, wir sind jetzt gerade hier in der Zeit, wir sind kurz nach der Wiederwahl von Trump. Mhm. Das war jetzt vor 2 Wochen, ist der zum Präsident gewählt worden. Also es ist noch nicht in Amt, aber das Wahlergebnis haben wir jetzt. Und in Deutschland ist die Ampelkoalition beendet worden. Und wir haben einfach auch ein Problem mit Rechtsruck oder Rechtsextremismus einfach gerade in Deutschland, beziehungsweise immer noch so. Es ist einfach ein Thema, was bei mir einfach gerade sehr, sehr viel, wo ich mir viel Gedanken drum mache.
Ja, jetzt hatten wir ein bisschen vorher, ein bisschen nachher gehört. Was war denn der Punkt, wo sich das verändert hat?
Das war im Januar 2021, da war ich, da ging es mir nicht ganz gut. Ironischerweise habe ich in dem Monat mein Debütalbum Koala Bär veröffentlicht.
Ach nee.
Das fällt tatsächlich zeitgleich irgendwie zusammen, ganz spannend. Aber mir ging es jetzt gar nicht so gut. Ich war unglücklich verliebt, meine Eltern haben sich gerade getrennt und ich habe festgestellt, die theologische Überzeugung, die ich im Thema Sexualethik hatte zu dem Zeitpunkt, bringt mir nur Frustration gerade ein. Und ich habe da zum ersten Mal angefangen, ehrlich zu hinterfragen, warum ich so denke, wie ich denke und habe dieses Thema, kein Sex vor der Ehe, nochmal von Null aufgerollt. Und diesmal zum allerersten Mal in meinem Leben ergebnisoffen. So, ich möchte das Wahre. Ich möchte das, was für mich das Wahre ist, was für mich das Richtige ist. Weil ich habe schon die Jahre davor, auch auf Jugendfreizeiten war ich ehrenamtlich Mitarbeiter, Gruppenleiter, habe tolle Zeiten gehabt, wo ich einfach Jugendliche einfach im Sommer einfach begleitet habe auf einer Jugendfreizeit. Das war ganz, ganz toll immer. Und selbst denen habe ich auch damals, als ich davon überzeugt war, dass man sich bis zur Ehe aufheben soll, auch denen habe ich damals gesagt, ja, unterm Strich musst du selber entscheiden. Aber ich habe mir nicht erlaubt, selber zu entscheiden. Also ich hätte es theoretisch anderen Jugendlichen erlaubt, aber mir selber nicht. Und das habe ich da dann. Und dadurch hat sich eine ganz neue Haltung bei mir entwickelt. auch theologisch zu dem Thema, auch hermeneutisch, also wie man die Bibel, die Lesart der Bibel. Ich habe infolgedessen einfach auch ein paar andere Themen komplett neu angeguckt und eine neue, einfach die Bibel eigentlich neu entdeckt und verschiedene Themen auch anders hinterfragt. Also für mich war dann ziemlich schnell das Thema Homosexualität auch keine Sünde mehr. Mhm. Und das war eine sehr, sehr tolle Befreiung. Also für mich war, als ich dann zum ersten Mal gehört habe, ach, so einfach kann man diese dumme homophobe Auslegung von Fundamentalisten aushebeln. Das hat sich richtig befreiend angefühlt. Ich war so, ja, geil, ich muss ja gar nicht homophob sein. Ja. Und dann habe ich angefangen, einfach verschiedene Punkte aufzuarbeiten und mich da zu öffnen und bin in eine Weite gekommen. Und das hat sehr gut getan. Aber auslösendes Moment war eine Krise.
Ja.
War unglücklich verliebt sein. Also ich war, sage ich mal, ich habe ein Mädel kennengelernt, wo es nichts draus geworden ist, bin ich heute auch total im Frieden mit. Aber damals, wir hatten in diesem Punkt unterschiedliche Ansichten. So, ich war dafür so, oh, nee, also ich war sehr ängstlich. Also eigentlich war es ja komplett angstgesteuert. Ich habe festgestellt, ich bin total ängstlich, mich sexuell auf jemanden einzulassen, aber das wäre vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Für eine andere Folge, da will ich heute gar nicht so viel drauf hinaus, aber ich habe da festgestellt, wie viel Angst in mir noch drin ist. Und der habe ich dann mal Lebewohl gesagt. Und das war der Anfang von einer sehr, sehr langen Reise, die bis heute angeht und wo ich echt, die sehr, sehr schmerzhaft gestartet hat.
Es hat sich sehr schmerzhaft gestaltet. Was war denn so die
startet? Der Anfang.
Also, okay.
Der Anfang, das überhaupt mal zu erkennen. Mein Glaube ist sehr viel Angst getrieben. Ich gestatte mir nicht zu, selber zu entscheiden über meine Sexualität.
Ja.
Ich sag mal, ich derjenige erstmal bin, der die Konsequenzen davon tragen muss, egal in welche Richtung. Also egal, wie man entscheidet. Bisher war die Konsequenz Frustration. Also die Konsequenz von meiner Entscheidung, die ich jemand anders abgegeben habe, eigentlich einem ideologischen Konstrukt abgegeben habe, die Frucht dessen war, also die Konsequenz meiner Entscheidung war Frustration. Und das war sehr schmerzhaft zu entdecken. Und es war aber umso heilsamer und umso befreiender, dann da einfach weiterzugehen. Auch im Glauben. Ich habe auch tatsächlich keinen Punkt am Glauben irgendwo gezweifelt daran, dass Jesus mich liebt. Genau, da geht es anderen Menschen anders, das weiß ich, aber in meiner Geschichte ist es, ich habe Theologie aus dem Fenster geworfen, aber nicht den Glauben. Irgendwie da hatte ich nicht das Bedürfnis dran zu zweifeln, keine Sekunde.
Hatte denn diese Änderung deiner Theologie oder das Ändern des Denkens darüber, hatte das dann Konsequenzen?
Die erste Konsequenz war eine Tinder-Phase. Aber in zwei Monaten ist mal richtig drauf ankommen lassen.
Mhm.
Genau, und dann auch genauso schnell wieder abgehakt, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich da jetzt weiter, wie ich persönlich, ja, mag vielleicht bei anderen gestehe ich das zu, bei mir persönlich habe ich gemerkt, ja, nee, das ist gar nicht mein Ding. Aber das wusste ich dann ehrlich. Ich hatte dann Erfahrungswerte, die auf meinen eigenen Erfahrungen beruhen und nicht auf denen von Dritten,
ja,
die meinen, wie es richtig ist. Das war die erste Konsequenz. Und die zweite Konsequenz, ich habe ja recht viel verschiedene Theologie zu Themen wie Heilung, zu Themen wie Paulus redet über was auch immer, überhaupt Bibelverständnis. Eine Konsequenz war, dass ich mich in manchen Gottesdiensten nicht mehr wohlgefühlt habe. Aber gar nicht mal wegen, weil ich irgendwie Scham habe, sondern weil ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, das, was ihr da predigt, das ist sowas von gefährlich und so falsch. Ich habe einfach andere Antennen gehabt und irgendwie gespürt. Also ich habe so ein bisschen meine fundamentalistischen Tendenzen aufgearbeitet und dann gesehen, oh krass, die Gemeinden um mich rum, da wo ich früher war, da kann ich ja gar nicht mehr mitgehen. Und das war früher schon schwierig, weil ich ja irgendwie gemeindekritisch war oder leitungskritisch war, ich weiß es nicht genau, aber das hat sich nochmal ein bisschen zugespitzt. Aber erstmal habe ich tatsächlich in dem Sommer, wo ich dann das so rausgeworfen hatte, das war, sage ich mal, im Winter hat der Prozess begonnen, aber im August, im Sommer, da war dann auch so meine Tinder-Phase schon abgehakt. So, da war ich auch zufrieden und hatte genug Erfahrungswert, um zu sagen, ja, nee, das ist nichts für mich. Ich war aber dann trotzdem wieder Gruppenleiter auf einer Jugendfreizeit, wie die letzten Jahre auch. Da habe ich dann überlegt, ja, okay, spreche ich da jetzt was an oder nicht? Weil da tatsächlich bei dieser Jugendfreizeit jährlich ein ehrenamtlicher Mitarbeiter eine Unterschrift geben muss, dass sich quasi die Ansichten zu bestimmten einschlägigen Themen nicht geändert haben. Also so ein bisschen bekenntnismäßig, so nach dem Motto, wir haken jetzt hier noch mal eine Checkliste ab. Aber wenn du hier du kannst deine Unterschrift drunter setzen, so, aber wenn du sie so musst sie nicht drunter setzen, wir zwingen dich nicht, aber wenn du sie nicht drunter setzt, dann war so das Gefühl, ja, okay, dann könnte es sein, dass unangenehme Fragen kommen.
Okay.
Genau. Also habe ich in diesem Jahr die Unterschriften alle drunter gesetzt.
Weil es einfacher ist.
Ja, weil es einfacher war, weil ich dachte, ja, okay, hey, von meinen Überzeugungen, ich kann es miteinander vereinbaren, so, sollen die ihren Stiefel durchziehen, sollen die es empfehlen, ich denke es vielleicht anders, habe ich kein Problem mit. Genau, ich habe es dann in der Praxis, habe ich dann in den Jugendlichen, also wenn man dann abends irgendwie nach den indoktrinierenden Predigten, bis dahin, also bis davor hatte ich das nicht so wahrgenommen, dass dort auf diesen Freizeiten indoktriniert werden könnte. Ist natürlich eine sehr, sehr starke Anschuldigung eigentlich so, deswegen nenne ich hier auch keine Namen ganz bewusst. Heute denke ich mir, ich weiß nicht, hat für mich schon Indoktrinations-Vibes, wenn man so will. Hab dann halt, sage ich mal, im 1-zu-1-Gespräch oder in den Gruppengesprächen, wenn man dann allein auf dem Zimmer gewesen ist, habe ich dann auch gesagt, hey, Jungs, bisschen von meiner Geschichte geteilt, bisschen was aufgefangen von dem, was ich, sage ich mal, gefährlich fand. Ein Jahr später war das nicht mehr so. Ich war dann tatsächlich auch mit meiner Frau schon zusammen. Sie war auch dabei auf der Freizeit. Also wir waren zusammen als Jugend, als Gruppenleiter da. Aber mit ihr hat es eigentlich gar nichts zu tun gerade dann. Das ist eher meine Geschichte. Beim Jahr darauf habe ich so das Gefühl gehabt, okay, irgendwie dieses Thema, auch Thema Sex vor der Ehe und Queerness und was weiß ich, nimmt gerade irgendwie eine Dynamik an, das ist einfach krass präsent gewesen auf der Freizeit. Auch überdurchschnittlich präsent gewesen, habe ich das Gefühl. Da wollte ich nicht mehr verheimlichen. So, manche wussten es vielleicht auch so, mit anderen ehrenamtlichen Gruppenleitern habe ich vielleicht auch mal frei geredet und vielleicht auch irgendwie mit den Jugendlichen zwischendrin auch, die das tatsächlich echt beschäftigt hat. So, dieses, okay, krass, was wird denn hier eigentlich gepredigt? Und denen hat das sehr gut getan, mit mir zu reden, auch, sage ich mal, um in dem Thema voranzukommen. Worauf ich hinaus will, ich habe dann den Mut gefasst, es mal anzusprechen. In der Leiterrunde. Also es war, sage ich mal, in einer Kleingruppe. Ich war mit drei anderen ehrenamtlichen Gruppenleitern da gesessen und einem Hauptamtlichen oder vielleicht. Wir waren zu dritt, zu viert irgendwie da gesessen, ohne Teilnehmer. Und an dem Nachmittag war eine Veranstaltung zum Thema Q&A. Also wir machen ein Q&A über Slido, wo man dann Fragen zum Thema Beziehung stellen kann. So. Und ich habe in der Mitarbeiterrunde gesessen und habe mir ein Herz gefasst. Und ehrlich gesagt, irgendwie habe ich nicht so Lust auf die Veranstaltung heute Nachmittag. Ich wünsche mir da ein bisschen mehr Differenzierung, ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit, nicht immer nur in eine Richtung zu gehen, sondern einfach ein bisschen auch Kontroverse. Das habe ich gesagt. Weil in mir war einfach in dieser ganzen Freizeit, weil dieses Thema einfach so hochgekocht ist, so eine riesengroße Zerrissenheit verheimlich ist. Ich ist einfach weiter, weil ich meine, ich war da jetzt 10 Jahre, mehr als einmal jährlich war ich da. Und habe mich dort auch einfach zu Hause gefühlt. Es war ein geistiges Zuhause für mich. Trotz meiner Kritik an Gemeinden. Ich habe mich da einfach wohlgefühlt. Ich bin da gewachsen. Ich habe da richtig viel gelernt. Und die hoffentlich auch von mir. Und ich war da jemand. Mhm. So, das war so mein Gefühl. Ich bin hier jemand. Ich bin hier richtig. Ich habe mich da richtig mit denen identifizieren können. Auf der anderen Seite so dieses, hey, wenn ich jetzt aber es weiter verheimliche, irgendwo verheimliche ich dann auch etwas von mir. Und das will ich nicht. Ich will zu mir stehen. Und wenn sie das nicht akzeptieren wollen, dann machen sie einen großen Fehler und nicht ich. Also habe ich mir ein Herz gefasst, diesen Satz gesagt, mit dem ich wünsche mir auch mal ein bisschen Kontroverse. Ungefähr so, wie ich es gesagt habe. Ich habe so in Erinnerung, dass ich genauso gesagt habe. Gar nicht. Ich habe auch gar nicht mal gesagt, was jetzt meine Meinung in dem Thema ist. Genau. Also
es klingt auch gar nicht aggressiv oder irgendwie, ich will jetzt hier was verändern.
Mein Gefühl war eher so ein, wenn ich ganz ehrlich bin, ich irgendwie habe ich nicht so Lust auf heute Nachmittag. Hm. Ich wünsche mir irgendwie ein bisschen mehr Kontroverse und differenzieren und hatte so das Gefühl, dass einfach auch viele der Jugendlichen darunter leiden, dass es so einseitig ist. Also ich habe das irgendwie so ein bisschen einfach angesprochen. So einen Missmut eigentlich. Keine Aggression, gar nicht mal. Eine halbe Stunde später wurde ich von dem Hauptamtlichen, dem Festangestellten, beiseite genommen und konfrontiert.
Oh,
was hast du deinen Jungs erzählt? Also wirklich voll direkt aufs Ganze, was hast du deinen Jungs erzählt? Hast du denen von Sex vor der Ehe erzählt? Was hast du denen erzählt so ein bisschen? Und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt, was ich, sage ich mal, erzählt habe. Da habe ich auch noch erzählt, ja, ich habe da mit dem Gruppenleiter von dem Zimmer nebenan, mit den Jungs habe ich auch geredet. Die hast du also auch noch mit reingezogen. Ungefährer Wortlaut, ja.
Ja, ja.
Wir haben das Gespräch nicht fertig führen können, haben auch gesagt, okay, wir treffen uns nach der Freizeit mal einfach mal auf einen Kaffee, weil so weit weg wohne ich nicht. Mhm. Dann war die Veranstaltung an dem Nachmittag, wo dann ungefähr 5, 6 Leute vorne auf der Bühne gesessen haben. Der eine Single, der andere Beziehung, 2 verheiratet, was weiß ich, männlich, weiblich, hatten alle dieselbe Meinung. Und ich habe da hinten drin gesessen mit einem richtigen Puls. Ich war dann so wütend.
Ja.
Ich war so wütend auf dieses Format und dass den Kindern, ja, den Jugendlichen zwischen, ja, im Teenageralter, dass denen keine Freiheit gegeben wird, keine Verantwortung auch zugetraut wird, ja, sondern einfach ein, du musst dich aufheben und keine Ahnung. Also es war vielleicht auch anders. Vielleicht sehe ich es, also wahrscheinlich sehe ich die Antworten, die von vorne gegeben wurden, auch durch eine sehr, sehr starke Brille, weil ich einfach sehr emotional geladen war. So, meine heutige Frau saß dann neben mir, hat meine Hand gehalten. Ich war einfach nur hinten. Ich war so einfach nur, dass es bald vorbei ist. Ich hätte am liebsten, hätte ich so richtig, richtig, richtig gemeine Fragen über Slido gestellt.
Ja.
Richtig aggressiv, hab's aber verkniffen, weil die Fragen der Jugendlichen kommen sollten. Es ist so, ich habe mich dann komplett zurückgenommen, bevor ich irgendwie noch einen Scheiß mache. Die letzten 3 Tage der Freizeit kriege ich es auch noch irgendwie rum. Aber mir ging's dreckig. Das Gespräch, was wir dann ausgemacht hatten, so, wir hatten dann einen Gesprächstermin vereinbart für dann im Herbst vor Weihnachten uns nochmal zu treffen, das fiel dann aus.
Ah, okay.
Das kam dann kein Nachholtermin auch. Na gut, ist halt dann so. Ein Jahr später war meine Frau und ich, meine damals noch Freundin, genau. Wir waren dann Tagesgäste mal, weil einfach meine besten Freunde auf der Freizeit waren. Die waren da gerade im Animationsteam und haben da Laune gemacht. Und da haben wir gesagt, hey, wir hatten Jahrestag, sind nach Österreich gefahren und haben für die Rückfahrt einen riesengroßen Umweg in Kauf genommen, um dort vorbeizuschauen.
Ja, schön.
Dann haben wir uns mit einem anderen Mitarbeiter dort, einem Hauptamtlichen, einem Festangestellten, verquatscht. Das Gespräch hat dann dazu geführt, dass wir einen Nachholtermin gemacht haben. So, also wir haben uns verquatscht, haben über die Gemeinsamkeiten des Glaubens geredet. So, es geht ja unterm Strich um Jesus und man kann ja unterschiedliche theologische Standpunkte haben und wir machen ja hier gemeinsam Jugendfreizeiten. Und wenn Jesus die Basis ist, dann kann man ja auch mit, keine Ahnung, mit verschiedensten Gemeinden auch zusammenarbeiten. Und das habe ich dann auf die Probe gestellt. Da habe ich mich dann nochmal getraut.
Aha.
Hab dann quasi das Thema Sex vor der Ehe nochmal anklingen lassen und habe dann in dem Gespräch, ich habe noch nicht mal gesagt, was meine Meinung ist. Ich habe einfach mehr oder weniger nur, also vielleicht habe ich schon meine Meinung betont, aber auch gesagt, ja, ich möchte meine Meinung gar nicht als die gültige haben, sondern ich möchte, dass sich die Jugendlichen selber entscheiden dürfen, was sie für richtig halten. Und da habe ich dann festgestellt, dass bei diesem Jugendwerk Jesus schon sehr hoch angesetzt wird. Aber Sexualethik ist da mindestens irgendwo auf dem gleichen Level. Irgendwo so da drüber oder drunter. Aber schon sehr wichtig.
Ja, sie haben ja Verantwortung für die Jugendlichen. Das ist den wichtigen
Weg. Thema Jugendschutz und dass auf den Freizeiten da nichts passieren darf, das ist was ganz anderes. Ein ganz anderes Thema nochmal, ja. Aber Selbstbestimmtheit so abzuwerten,
ja,
und so zu ignorieren, ist nicht gut. Mhm. So sehe ich einfach nicht gut. Ist einfach nicht förderlich aus meiner Sicht. Und da haben wir dann Nachholtermin gemacht. Dann war der Festangestellte bei meiner Frau und mir, wir waren immer noch nicht verlobt, aber meine Freunde und mir, wir waren in meiner WG zu Gast. So, wir haben ja auch gar nicht zusammen gewohnt. So, also gehe ich jetzt nicht darauf ein. Da hat sich dann rausgestellt in dem Gespräch, wir haben viel über Thema Unzucht gesprochen, wir haben viel über Bibelverständnis und theologische Auslegung gesprochen und wir haben ihm auch mal, auch ordentlich Feuer gegeben. Wir haben ihm bewiesen, ey, wir beide sind theologisch nicht bei Null.
Ja.
Wir haben viel theologische Erfahrung gemacht. Ich habe ja bei euren Jugendfreizeiten ja auch viel theologisch gelernt. Ich habe die Bibel auch schon mal gelesen. Ja, meine Freundin war mal auf einer Bibelschule ein halbes Jahr lang. So hat eine Kursbibelschule gemacht. Mhm. Und wir sind jetzt hermeneutisch nicht auf den Kopf gefallen, aber er hat es trotzdem versucht zu mansplainen, so ein bisschen so von null angefangen. So als wären wir, sag ich mal, so die Küken immer noch. Mhm. So, und da dachten wir uns, ey, so eine bevormundende Scheiße, sage ich jetzt im Nachhinein. So, uns hat es dann nochmal echt verunsichert. Wir haben dann nochmal echt viele Wortstudien gemacht zum Thema Unzucht und keine Ahnung. Und haben, aber da waren, mein Gedanke war dann, es kann noch nicht sein, dass ich als 26-Jähriger, 27-Jähriger mich so intensiv mit der Bibel und mit dem theologischen Thema auseinandersetzen muss, auf einem intellektuellen Anspruch, den man nicht an jeden stellen kann. So, es gibt einfach Menschen, die können sich nicht auf dem Level mit diesem ethischen Thema beschäftigen, wie ich es tue und wie ich es kann. So, ich habe studiert, das keine Ahnung, ich hab einen Bildungsgrad, das kann nicht jeder. Aber gleichzeitig ist das Thema Sexualität ein Thema, was aber jeden betrifft.
Ja.
Es kann doch nicht sein, dass ich ein Bibelstudium absolvieren muss, um eine richtige, eine gute, qualitative, ethische Entscheidung im Thema Sexualethik zu treffen, für mich selbst. Sondern, dass ich erstmal Theologie studieren muss, und wenn ich nicht Theologie studiere, dann darf diese Entscheidung jemand anders für mich treffen. Dann werde ich bevormundet, nur weil ich nicht Theologie studiert habe. Was ist denn das für eine übergriffige Scheiße? Das war dann das Ergebnis aus dem Gespräch. So, und da haben wir dann festgestellt, einvernehmlich, ich möchte da auch gar nicht mehr mitarbeiten. Ich möchte da gar nicht zurück. Es ist irgendwo gut, dass ich mich anvertraut habe, dass ich es nicht heimlich gehalten habe. Weil unterm Strich, das war dann auch so ein Learning, habe ich festgestellt, Purity Culture und Meinungs-, oder ich sag mal, nicht nur Purity Culture, sondern ein absolutistisches Wahrheitsverständnis, so ein, das ist die richtige Theologie. Ja, es gibt zwar auch andere Auslegungen, aber die sind falsch. Bei uns herrscht das hier vor. Wenn Meinungen vorherrschen, dann fördert das nicht die Reinheit oder die gesunde Lehre oder irgendwie eine Einheit, sondern dann fördert es Heimlichkeit.
Ja.
Weil es kann nicht sein, dass alle die gleiche Meinung haben. Es kann nicht sein, dass alle da irgendwie gleichgespült sind. Das fördert nicht, dass dann Leute irgendwie deine Meinung übernehmen, sondern es fördert, dass Leute nicht mehr ehrlich sind mit dir. Dass sie dir was vorheucheln, dass sie vielleicht auch ein Doppelleben führen und eine riesengroße Angst haben vielleicht auch. Das ist einfach nur soziale Kontrolle.
Und das war das Ende deiner Mitarbeit dort?
Das war dort das Ende der Mitarbeit, ja. Bis auf Weiteres.
Ja.
Also ich denke da dran zurück und denke, es ist ein bisschen wie eine Beziehung, die auseinandergegangen ist, eine langjährige. Ein paar Monate später hat mich das nochmal richtig, richtig eingeholt, wo ich irgendwie mal eine Woche frei hatte und mir ist nicht, keine Ahnung, ich einfach einen Downer hatte, es war Februar, war Winter und ich habe echt Liebeskummer gehabt. Also es war vergleichbar mit Liebeskummer und ich kenne Liebeskummer. So. Mhm. Unglücklicher.
Also es war kein Rauschmiss in dem Sinn, sondern ihr habt euch praktisch gütlich getrennt.
Also jetzt höflich gesagt, es hat einvernehmlich geendet, aber praktisch war auch klar, ey, du kannst bei uns nicht mehr mitmachen. Mhm. So, ich habe bei mir guten Willen gezeigt, so dachte ich mir so, hey, wegen mir muss es nicht enden. Wegen mir können wir auch, sage ich mal, mit Meinungsvielfalt, aber ich möchte es halt nicht verstecken. Ich habe echt Bock, noch weiter mitzuarbeiten, aber dann war halt so ein, ja klar, wir schmeißen dich nicht raus. Du kannst natürlich noch weiter mitarbeiten, aber nicht mehr als Gruppenleiter. Aber in der Küche kannst du gerne noch mitmachen, so ein bisschen.
Das ist ja schon eine fette Degradierung, ne?
Das würde ich gar nicht sagen Degradierung, weil ich würde sagen, alles ist gebraucht, alles ist auch irgendwie gleichwertig, so, aber es ist, sage ich mal, nicht mehr das, wo ich einfach auch für Berufe und ausgebildet bin.
Ja.
Und da war ich mir dann zu schade für diese Versetzung quasi. So nach dem Motto, du darfst dich natürlich gerne noch für uns abopfern. Ehrenamtlich unbezahlt, vielleicht spendest du sogar noch was, Mitarbeiterbeitrag. Aber mit den Jugendlichen solltest du nicht mehr drüber reden. Ja. Und ansonsten, wenn du kannst natürlich auch mit den Jugendlichen Kontakt machen, haben um Himmels Willen. So natürlich sollst du natürlich auch, kannst ja auch weiter mit für gute Stimmung sorgen und was weiß ich. Kannst ja dieses eine Thema kann man ja umschiffen. Gibt ja genug andere Themen, über die man reden kann, so. Ja, und dann dachte ich mir, aber was ist, wenn das Thema ist, was den Kindern einfach den Kids auf der Seele brennt, was die Jugendlichen beschäftigt, was sie umtreibt, was sie vielleicht nachts sich schlafen lässt, dann möchte ich darüber reden. Und wenn ihr das nicht wollt, dann geht's halt nicht. Ich habe ein Lied geschrieben und das verarbeitet das ein bisschen, weil es hat sich angefühlt wie eine Trennung. Das Lied klingt auch wie eine Trennung, aber der Kontext ist, ich bin quasi aus einer ehrenamtlichen Gemeinschaft, einer christlichen Gemeinschaft gegangen ein Album voller Bilder und lachender Gesichter. Wie ein trüber grauer Filter legt sich die Trauer um die Erinnerung. Wir hatten viele gute Stunden. Ich habe mich in dir gefunden. Heute verbinde ich meine Wunden. Ich trauere um die Erinnerung. Du kennst mich nicht mehr. Du vertraust mir nicht mehr. Doch ich bin immer noch derselbe. Warum fällt das dir so schwer zu sehen? Ich wäre für dich bis auf den Mond geflogen. Heute schießt du mich dorthin. Wir waren Jahre gute Weggefährten, konnten so viel voneinander lernen. Jetzt ist Funkstille. Denkst du manchmal noch an mich? Erinnerst du die Lieder? Ich singe sie wieder, immer wieder. Sie gehen mir durch alle Glieder, wie ein Schauer um die Erinnerung. Ich wollte nicht mehr bei dir bleiben, du wolltest mich nicht bei dir halten. Es blieb mir nur noch abzureisen. Ich fühle mich wohl im Land hinter dem Tellerrand. Vermisst du mich sehr? Heute vermisse ich dich sehr. Bitte vergiss mich nicht.
Das war ja ein ziemlicher emotionaler Tiefpunkt, ein großer Schmerz. Ja. Wie bist du da mit umgegangen? Wie bist du da rausgekommen? Hattest du dort, mit denen du reden konntest? Wie hast du das geschafft?
Mein großes Glück. Ich habe tatsächlich kurz nach diesem finalen Gespräch habe ich auch gute Gesprächspartner gehabt, auch Leute, die dort früher waren, habe mich da anvertraut, haben erstmal auch drüber gelacht. Ich habe mir gesagt, hey du, ich fahre mal mit der Tür ins Haus. Ich hatte XY bei mir zu Besuch. Und sie so, ha, ja, hatte ich auch, das Gespräch. So, da haben wir drüber lachen können. Das war eine Woche später. Wow. Ich habe tatsächlich eine Gemeinde gefunden, weil ich stand auch in demselben Jahr auch voll, was Gemeinde betrifft, auf der Absprungkante. Wäre vielleicht eine Geschichte für ein andermal, aber ich habe dann Anschluss in einer eher progressiven Gemeinde gefunden, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und an diesem Tag oder in der Woche, als ich diesen Text geschrieben habe, da hatte ich gute Gesprächspartner. Da habe ich nach dem Gottesdienst, ich wäre alleine zu Hause gewesen. Ich habe zu einem guten Freund und einer Freundin aus der Gemeinde gesagt, hey, habt ihr heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit? Ich will gerade nicht alleine sein. Und die haben direkt gesagt, hey, komm, ja klar, lass uns spazieren gehen. Wir sind durch den Park gelaufen, haben erzählt und das hat sehr, sehr gut getan. Und wir haben auch viel gelacht. Dieses Lachen habe ich in ein anderes Lied noch gepackt. Das habe ich mal wann anders geschrieben, aber das würde da super oben aufbauen. Mhm. Das heißt, meine Kirche hat mich rausgeschmissen.
Ja, das ist ein relativ neues sogar. Ne?
Das ist älter als das andere.
Ja, ja, ja.
Also das habe ich auch dieses Jahr, also ich habe beide Texte dieses Jahr geschrieben. Und das ist ein ganz kurzes und knappes Lied. Wollen wir mal ausprobieren, das hier im Podcast live zu performen
vielleicht? Ja, machen wir das doch mal.
Ich hatte da mal eine Freundin mit Glockenturm und mit Altar. Doch leider musste ich sie verlassen, weil sie nicht so flexibel war. Meine Meinung fand sie scheiße, so machte ich mich auf ne Reise. Meine Kirche hat mich rausgeschmissen, schalalalala. Ich merkte nicht, wie mir geschah, das war unvorhersehbar. Meine Kirche hat mich rausgeschmissen, trolololololo. Ich hoffe, sie wird ohne mich froh. Ich hoffe, sie wird ohne mich froh.
Ja, ein sehr witziger Song zu einem sehr, sehr ernsten Thema. Kann man den außer hier auf noch irgendwo hören?
Den jetzt gerade noch nicht, nee. Ich weiß noch nicht, ob man den irgendwann hören wird. Genau, ich sammle gerade so ein paar Songs, die, sage ich mal, in dieses Thema bearbeiten, aber die passen irgendwie noch nicht so ganz in die Songs, die man von mir so auf Spotify bisher hören kann. Genau, aber andere Songs kann man von mir anhören. Genau, ich habe, wie schon erwähnt, Der arme grüne Kaktus oder Effi Briest oder ja, einfach mal durchstöbern, da ist bestimmt was dabei. Es sind lustige Songs, deutschsprachige Songs. aber ich spiele den live gelegentlich. Also was heißt gelegentlich? Ich habe ihn jetzt einmal live gespielt, da war ich vor Programm. Genau, da haben wir Hossa Talk live in München gemacht.
Ja, 3 Tage her, ne?
Das ist jetzt, also wo wir die Aufnahme hier machen, ist es 3 Tage her. 4 Tage, 5 Tage, keine Ahnung.
Ja, ja.
Genau, da habe ich dem eine Premiere gegeben. Der Jay hat gesagt, der findet den richtig geil. Also der fand den richtig lustig.
Ja, ja.
Du hast den ja auch schon mal dem Jay so gezeigt. Ihr kennt euch ja.
Auf dem Klo, ja, genau.
Ja, auf dem Klo. Dieses,
in Zürich.
Dieses Street vorgespielt. Und dann kam noch ein anderer Typ rein, der Leiter von dem RevLab Festival oder so.
Der Manuel, ja.
Ja, der so, was geht denn hier ab hier eigentlich? So, Uwe, was machst du? Uwe, Jay, was macht ihr hier? Guck mal, hier lustiges Lied, hör mal. Ja, genau, deswegen, genau, war es sehr, sehr lustig. Deswegen habe ich diesen Song ganz bewusst natürlich als Vorband. Ich habe quasi ein Vorprogramm gemacht bei Hossa Talk Live. Ist aber nicht im Podcast drin.
Ja.
Und Jay hat gesagt, er findet den Song total geil, aber ihm fehlt ein bisschen Fleisch. Der sollte länger sein. Sehe ich anders. Ich finde, der Song muss genau so kurz sein. Ich finde den, wenn es nach mir geht, sage ich, hey, der ist genau so ist er richtig. Der bringt es auf den Punkt, der braucht nicht mehr. Der braucht vielleicht Freunde. Ja, einen schönen Song davor und danach, der vielleicht das Thema auch nochmal weiter vertieft. Genau. Aber eine Freundin von mir hat da auch schon mal ein paar neue Strophen dazu geschrieben. Also sie hat gefragt, ey, sie fand den so geil, ob sie da nicht irgendwie mit meiner Erlaubnis noch ein paar Strophen dazufügen kann, weil sie ihr da so ein paar schöne Reime anfallen, so mit ich machte mich auf die Socken, wo sie dann dieses ich machte mich auf eine Reise immer wieder anders formuliert eigentlich und dann auch queere Themen da drin verarbeitet.
Ja.
Mal gucken, was daraus wird, aber es gibt 2 Best-Case-Szenarios. Einmal, der Song bleibt genau so und ist geil, oder er wird noch mal ein bisschen länger und ein cooles Gemeinschaftsprojekt. Mal gucken.
Cool. Ja, ihr merkt schon, Micha ist ein Künstler von Herz. Das kommt immer wieder raus. Mal zurück zu deiner Geschichte. Für dich war das ja ein, sagen wir mal, Weg ohne Wiederkehr, was diese Arbeit betrifft.
Ja. Ja, das ist die Frage. Also für mich ist es schon endgültig.
Mhm.
So, also gerade auch wie manchmal Beziehungen auseinandergehen, es hat was Endgültiges.
Ja.
Ich würde aber tatsächlich nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann wieder sein kann.
Ah, okay.
Aber da müssten sich dann schon einige Sachen ändern. Also gut, ich bin nicht mehr da dabei, weil ich meine Meinung geändert habe oder weil sie ihre Meinung nicht ändern wollten. So. Aber wenn sich eine von diesen beiden Punkten ändert, solange es nicht beide sind, was ich aber nicht glaube. Also ich sag mal, wenn sich dieses Jugendwerk irgendwann mal auch sagt, hey, nee, wir haben damals echt falsche Ansichten vertreten und Jugendliche indoktriniert und was weiß ich. Micha, magst du wieder zurückkommen? Wollen vielleicht auch wir wollen ehrlich in Austausch gehen und uns auch weiterentwickeln. Ey, dann wäre ich sofort dabei.
Ja, natürlich.
Aber das ist natürlich auch großes Wunschdenken. Gleichzeitig würde ich auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht auch meine Meinung wieder ändere.
Mhm.
Also ich erlaube mir da, sage ich mal, meine Meinung auch zu ändern. Ich bin da kein Fädchen im Wind. Ich bin nur nicht stur. Und will nicht mit aller Kraft an dem festhalten, von dem ich überzeugt bin, wenn ich merke, es bewahrheitet sich nicht und fährt an die Wand sonst oder ich verprelle damit sonst krass Menschen. Deswegen habe ich ja meine Überzeugung auch geändert, weil ich gemerkt habe, hey, das bewährt sich nicht, hat die Probe nicht bestanden, nicht auf dem Prüfstand durchgefallen, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, das ist Wunschdenken. Dieses Jugendwerk ist ja auch darauf angewiesen, dass einfach Jugendliche zu ihnen kommen. Von dem her, die wollen vielleicht gar nicht den Jugendlichen gefallen, sondern den Eltern und Gemeinden, die die Jugendlichen dorthin schicken.
Stimmt auch.
Und wenn die Gemeinden sich nicht ändern oder sich dagegen stellen können, das heißt, es ist, sage ich mal, auch irgendwo eine Art politische Dimension, wo dann vielleicht dieses Jugendwerk nicht sagen kann, ja, wir machen es jetzt mal anders, weil sonst schicken die ganzen Fundi Gemeinden ihre Kinder dort nicht mehr hin. Also, oder.
Genau, ja.
Ist halbgar, also das ist jetzt nur ein ganz, ganz halbgarer Gedanke. Also mein Gefühl, was da einfach entstanden ist, unabhängig davon, aus welchen Gründen, das System möchte nicht geändert werden.
Ja.
Gleichzeitig aber ist halt auch immer die Frage, an wen man dort gerät. Also eine Freundin von mir, die hat auch gesagt, hey, dort denken auch Leute ganz anders. Also es gibt nicht die eine Ansicht, die dieses Werk vertritt, aber dieser eine Mitarbeiter, der sich mir gegenüber, sage ich mal dann, der hat es dementsprechend inszeniert. Und das hat sich sehr isolierend angefühlt. Und mein Gedanke war halt, ey, Junge, dieses Gespräch führst du vielleicht jede Woche mit verschiedenen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Du hast Übungen da drin. Das ist eine Guerillamasche. Mhm. Also das ist jetzt mal aus meiner Geschichte, meiner Interpretation so, dass es so viele Guerilla, so Kriegchen, viele kleine Feuer kriegt man leichter aus als ein großes. Ich habe mich da sehr vereinzelt gefühlt und isoliert gefühlt. So dieses, das ist ja ein Thema zwischen uns. Da brauchst du ja gar nicht mit jemand anders drüber reden, auch nicht mit den Jugendlichen so. Das ist ja unser Konflikt zwischen uns, einfach Meinungsverschiedenheiten. Und den kannst du ja für dich behalten, damit wir weiterhin gut dastehen.
Ja.
So, wehe, du verbündest dich dann mit anderen, denen es gleich geht. Oder ich würde dir niemals, aber auch kein sowas wie, guck mal, wir haben hier 20 Ehemalige, denen ging es auch so wie du, kannst du bei denen in die WhatsApp-Gruppe rein. Also das ist ehemaligen WhatsApp-Gruppe, ja. Also, nee, das ist ja gerade die Lüge, der man da nicht aufsitzen darf. So, du bist nicht alleine mit dem Gedanken. Und ich hatte das riesengroße Glück, dass ich wirklich 5 Tage später mich mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, also festangestellten Mitarbeiterin, einer ehemaligen, darüber unterhalten konnte, die dann gesagt hat, ey, mir ging's genauso. Ja, das Gespräch hatte ich auch und wir dann einfach auch darüber lachen konnten schon. Dieses Glück hat nicht jeder und deswegen erzähle ich das jetzt hier auch, um einfach zu sagen, hey, du bist nicht allein. Wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Gespräch gewesen, so wo du vielleicht unter Druck gesetzt wurdest oder das Gefühl hattest, du wirst einfach als unreif oder naiv oder als Nichtwissen, nicht mündig dargestellt, also nicht als unmündig geframed, so nach dem Motto, du kannst diese Entscheidung gar nicht selber treffen, weil du hast ja gar nicht die theologische Ausbildung dafür. Das ist einfach ein Framing, das ist eine Lüge und das ist ein sehr, sehr schade für diese Gemeinde. Das ist nicht schade für dich, weil meine Lehre war, was ich daraus gezogen habe, war, okay, krass, jetzt weiß ich, woran ich bin. Mhm. Jetzt habe meine Überzeugung, mein Umfeld passt sich jetzt dementsprechend an und ich habe jetzt heute andere Leute um mich rum.
Ja.
So, und fühle mich sehr wohl. Der größte Verlierer ist das Jugendwerk.
Ja.
Weil ich ein ausgebildeter Sozialarbeiter bin, mich gerne dort eingebracht habe, dort wirklich viel Zeit und Ressourcen und Energie reingesteckt habe und mit Herzblut mich im Jugendliche geprägt habe. Und noch viel mehr, wenn diese 10 Jahre, die man dort zusammengearbeitet hat, wenn die dann aufgrund so einer Meinungsverschiedenheit plötzlich nichts mehr wiegen, dann ist das fucking schmerzhaft für mich. Aber für die ein Verlust. Für die ist es der Verlust. Der ist für sie größer. Da bin ich gerne selbstbewusst. Mhm. Das mag arrogant klingen, aber das ist heilsam. Es ist einfach alles. Man muss es sich bewusst machen. Und wenn du als hörende Person hier von diesem Podcast, wenn es dir ähnlich geht, dann mach es dir bewusst. Du bist ein Verlust. Also, dass du nicht mehr da bist, ist ein Verlust für die Menschen.
Ja, jetzt hatten wir den Schmerzpunkt. Das hören wir. Ja, dir geht's jetzt gut. Du bist damit versöhnt. Was für Schritte hast du denn noch gemacht? Was war für dich besondere Aktionen oder Gespräche, um da weiterzukommen?
Ich habe einmal, also bei den Jugendfreizeiten über die Jahre haben sich halt verschiedene so Liederhefte und T-Shirts mit Freizeitmotto und so weiter angesammelt. Ich bin jetzt dieses Jahr im Juli umgezogen, als ich mit meiner Frau dann zusammengezogen bin. Ey, schön brav in der Ehe, wohlgemerkt. Das ist auch so ein Ding. So, ja, eigentlich ist es, also was du dann letzten Endes machst, ist egal, aber wenn du nur Leuten erlaubst, es anders zu machen, dann bist du halt raus. Scheiß drauf. Scheiß auf dich. Deine Meinung ist scheiße. Nee, ich hab sehr stark vereinfacht, ja.
Ja, klar.
Ich hab beim Umzug ausgemistet und ich hab alles Mögliche, was ich an T-Shirts und alten Heften oder Papier gefunden habe, habe ich in der Feuerschale mit Grillanzünder übergossen und abgefackelt. Mm. Mit 2 Freunden zusammen und meinem Mitbewohner. Wir waren zu viert eigentlich. Haben wir nochmal einfach ein okkultes Ritual durchgeführt. Nein, natürlich nicht. Ja, wir haben es einfach abgefackelt. Wir haben es abgefackelt, um einfach diesen Ballast loszuwerden, weil einfach so dieses, für mich ist es einfach was Endgültiges, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass sich das System ändert, dass sie mich wieder haben wollen, so. Auf die Art und Weise, wie es vorher war. So, also natürlich wollen sie mich wieder haben, aber halt nur in der Küche. Ist jetzt sehr stark vereinfacht. Also es wird dem auch nicht gerecht. Diese Abwertung wird dem auch nicht gerecht, weil ich einfach total gerne da war. Ich bin jetzt heute anders oder zwar weniger überzeugt von dem ganzen Ding, von der Vision, die allgemein haben, aber ich habe da fachlich krass viel gelernt und einfach richtig, richtig tolle Menschen an meiner Seite gehabt, eine Weile. Aber das geht, es ist zu Ende und es hat da jetzt einen Cut bekommen. Einmal Feuerschale. Und dann umziehen ohne die Sachen. Weil ich meine, keine Ahnung, ein halber Umzugskarton weniger, weniger zu schleppen, genau, wenn man es eh nicht mehr braucht. Also nehme ich nicht mehr mit, lasse ich hinter mir.
Ja. Jetzt haben wir ja schon gehört, wie es mit dir weitergeht. Du machst Musik, du bist in der Gemeinde, du blühst eigentlich als Künstler auf und als
ich Podcaster. Hoffe es.
Ja?
Ich hoffe es.
Hoffst du? Ja? Ja,
beide. Ich hoffe mehr als Künstler hoffe ich, blühe ich mehr auf. Podcast ist auch okay. Wenn wir da 3 Folgen machen und die cool sind, ist auch cool.
Ja, genau.
Aber Künstler wäre schon geil.
Ja. Hast du noch einen Wunsch für die Zukunft?
Ich möchte den christlichen Fundamentalismus abschaffen. Das ist, würde ich mir, ist mein Wunsch. Habe ich okay. mir was vorgenommen.
Boah, das ist mal ein.
Ja, ich wünsche jedem den Mut, ehrlich Fragen zu stellen. Auch in sich drin, ehrlich auch Positionen zu hinterfragen, die vielleicht nicht gesund sind. Ich wünsche mir irgendwo auch Zeit zurück, weil ich in meinen frühen bis Mitte 20, ich habe eigentlich in meinen 20ern bis heute, habe ich nicht gelernt, was es heißt, im Sommer Urlaub zu machen. Ich war eigentlich jedes Jahr auf einer Freizeit. Ich habe es nicht gelernt, irgendwie Initiative zu ergreifen, zu sagen, hey Leute, ein paar Freunde sammeln und wir fahren ans Meer. Das habe ich nicht gemacht und heute denke ich mir auch manchmal, ja, ich hätte auch echt, echt coole Urlaube haben können. Mhm. Stattdessen, da wünsche ich mir ein bisschen die Zeit zurück, wenn ich ehrlich bin. Aber gleichzeitig wünsche ich mir, also für mich, einfach auch mit den neuen Weggefährten, die ich jetzt habe, einfach auch Glauben zu teilen und mich im Glauben auch weiterzuentwickeln. Mein Glaube ist einfach heute ein ganz anderer. Also ich habe jetzt nicht mehr das typische Bibellesen. Mhm. Ich recherchiere gerne zu Themen und setze mich da auseinander, aber es ist auch nicht so, dass ich mir irgendein Feuer oder irgendeine Begeisterung zurückwünsche, die ich damals mehr hatte, als ich sie heute habe. Weil ich habe heute vielleicht sogar mehr Begeisterung, aber die sieht einfach nur anders aus. Und die sieht nicht so fromm aus. Und die, wenn andere von damals die halt sehen würden, würden die vielleicht sagen, ey, das ist ja voll nicht biblisch und keine Ahnung, wie sie es plausibilisieren würden dann. Aber da wünsche ich mir auch Akzeptanz. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ich brauch's ja nicht. Mhm. Ich wünsche mir, ich selbst zu sein und diesen Mut zu behalten.
Ja, ja, danke, Micha, für die Geschichte, für deine Offenheit, Ehrlichkeit, ja, sehr gerne, und dein Humor, der zwischendrin ja gut rauskam.
Ja, hoffe ich. Ich hoffe, dass es den Hörenden einfach auch gut getan hat, diese Geschichte anzuhören.
Ja, und danke auch an die Hörer, die dabei sind.
Und Hörerinnen.
Und Hörerinnen, die darf man nicht vergessen.
Und alle dazwischen und darüber hinaus.
Genau. Wie ihr gerade gehört habt, besteht unser Podcast aus Geschichten. Vielleicht sogar euren. Wenn ihr Lust habt, mit uns eure Geschichten zu teilen, meldet uns bei uns. Unsere Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes. Und wir können eure Geschichten auf verschiedene Art und Weise präsentieren. Zum einen könnt ihr sie selber erzählen, wie es hier gerade war. Zum anderen könnt ihr sie uns erzählen und wir schreiben die auf und erzählen sie und sprechen drüber. Oder ihr schreibt uns eure Geschichten einfach, wie es euch am liebsten ist. Muss auch nicht sofort sein. Wenn dich der Gedanke anspricht, melde dich, wann immer du dazu bereit bist. Ja, und jetzt seid ihr dran. Liked unseren Podcast, teilt ihn, abonniert ihn, schreibt uns auf Instagram, was ihr über uns denkt, über unseren Podcast. Das kann kritisch sein, das kann wertschätzend sein. Wir freuen uns auf alles und vielen Dank nochmal an dich, Micha, dass du deine Geschichte geteilt hast. Du hast dir wirklich ein Hausverbot im Beichtstuhl verdient.
Dann bin ich ja glücklich.
Ja.
Nice.
Ja, dann an unsere Zuhörer wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen und lasst es euch richtig gut gehen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.